Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News. Erst gerade kürzlich hat UN Tourism Zahlen zum Reisejahr 2025 veröffentlicht und die zeigen, eine der grössten Aufsteigerinnen war die Destination Ägypten mit einem Plus von 20% bei den Gästeankünften im Vergleich zum Vorjahr. Jemand, der mit seinem Reisebüro Sphinx Travel seit 6 Jahren Ägyptenreisen anbietet, ist der Schorsch Müller. Und er ist heute Gast im Podcast. Herzlich willkommen im Tag.
Salut Reto, vielen Dank für die Einladung.
Schorsch, es sind starke Zahlen, die Ägypten bezogen aus den letzten Jahren vorweisen kann. Wie fest hast du den Boom in deinem Reisebüro miterlebt?
Davon haben wir sicher auch gross profitieren können. Unter anderem ist natürlich aus meiner Sicht Hauptgrund der Eröffnung vom Grand Egyptian Museum, wo ja immer wieder rausgezögert worden ist, dann wieder angekündigt worden, dann wieder verschoben worden. Aber ja, letztes Jahr ist es wirklich aufgegangen, zuerst Teil eröffnet, wo etwa 80-90% offen war und seit relativ kurzem ist es zu 100% offen. Da merkt man schon, dass es sehr viel mehr Buchungen gegeben hat.
Wo wirklich auf das Bezug nehmen und sagen, sie wollen dort hin.
Genau.
Bist du selber schon mal jetzt im ganzen Eröffneten?
Ja, bin ich schon zweimal gewesen.
Und, was sagst
du? Sehr eindrücklich, natürlich auch kein Vergleich zum Museum, das am Tahrirplatz ist. Schon vom Gebäude her sehr, sehr eindrücklich. Natürlich auch die Location direkt vor der Pyramide. Vom Museum selber sieht man auch die Pyramiden raus. Und ja, das Ausstellungserlebnis ist aus meiner Sicht wirklich einmalig.
Wie lange bleibt man drin? Es hat ja mega viele Sachen, die man anschauen kann, oder?
Ja, also grundsätzlich könnte man dort auch locker einen Tag verbringen, aber unsere meisten Kunden sind ca. 3 Stunden drin.
Wie viel macht eigentlich das Ägypten-Geschäft bei euch vom ganzen Kuchen aus?
Aktuell ist, schätze ich, etwa um die 60%.
Und sonst, ich war auf der Website, eben, man kann auch Oman buchen, man kann Malediven buchen. Bei euch habt ihr wirklich eigentlich so ein bisschen die ganze Welt im Angebot oder beschränkt ihr euch gleich so auf gewisse Regionen?
Es ist richtig, grundsätzlich kommt bei uns eigentlich so ziemlich alles über. Aber es ist klar, wir sind ein Ägypten-Spezialist und auch auf Golfreisen legen wir einen grossen Fokus.
Wie ist das gekommen mit den Golfreisen?
Ja, dass ich selber golfe, das ganze Team golft, von dem her liegt es natürlich nahe.
Und dann macht es entsprechend Spass, selber die Plätze zu testen, wo du nachher mit gutem Gefühl oder gutem Gewissen auch deinen Kundinnen und Kunden kannst anbieten.
Auf jeden Fall ist es natürlich auch sehr wichtig, möglichst viele Plätze können selber zu spielen, mindestens auch zu besichtigen, um den Kunden wirklich auch eins zu eins weiter vermitteln können, was Vor- und Nachteile von diesen Plätzen und Destinationen sind.
Ist Ägypten ein typisches oder ein klassisches Golfland, sage ich jetzt auch, von der Angebot her, das es gibt, oder ist es noch stark am Wachsen?
Es kommt eigentlich länger je mehr. Ich sage, der Normaltourist kennt eigentlich vor allem El Gouna und Somma Bay. Ganz vergessen wird häufig Makadi Bay, der einen interessanten Platz hat. Kairo wird auch komplett vergessen, hat mittlerweile 10 Plätze, sehr attraktive Golfplätze, aber auf der Golfkarte findet man es eigentlich praktisch nicht. Das ist sicher ein Vorteil von uns. Wir kennen natürlich alle Plätze in Kairo in- und auswendig. Aber auch El Gouna hat zugelegt, indem sie einen zweiten 18-Loch-Platz aufgetan haben. Und Somma Bay wird demnächst nachziehen. Dort besteht ja schon länger ein 18-Loch-Platz, aber 2. 9-Loch sind aufgegangen und die weiteren 9 werden wahrscheinlich im Verlauf dieses Jahres oder nächstes Jahr dann aufgehen.
Wie viele Tage bist du selber am Golfen zu Ägypten pro Jahr?
Also wenn ich in Ägypten bin, dann versuche ich schon möglichst viel auf dem Golfplatz zu sein. Der Vorteil ist halt in der Region Kairo. Man kann am Morgen früh golfen und ist 18 Loch 2 Stunden durch. Und hat dann trotzdem noch den ganzen Tag zum Arbeiten. Es kommt sicher auch entgegen, dass noch eine Stunde Zeitverschiebung ist. Also wenn ich am Morgen früh 18 Loch spiele, dann bin ich eigentlich am 9 Uhr am PC. Wenn du in der Schweiz gehst, golfen, dann brauchst du einen Tag dafür. Und darum, in der Schweiz gehe ich eigentlich sehr selten golfen.
Was hast du für ein Handicap?
Aktuell ist es auf Papier 14, aber in der Tat und Wahrheit dürfte es momentan ein bisschen höher sein.
Aber viel Strah, dass es wieder ein bisschen oben runterkommt.
Ja, viel Strah, wahnsinnig vergiftet bin ich nicht. Ich golfe sehr, sehr gerne, aber auf der Driving Range findet man mich eher weniger. Sicher ein bisschen mit der fehlenden Zeit zu tun. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt die Vision, dass ich jetzt da irgendwie mal ein tiefes Single-Handicap hätte.
Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat die Edelweiss-Flüge an Sphinx International Airport ganz in der Nähe eben vom neuen Museum in Flugplan aufgenommen, dann aber auch einen Haufen Flüge storniert. Du hast dich hier ziemlich aufgeregt über die Situation. Jetzt hat man gesehen, die Flüge sind eigentlich wieder im Flugplan. Wie präsentiert sich die Lage aktuell?
Ja, die Situation hat sich leider nicht verändert. Jetzt auch also ich glaube, etwa während zwei Wochen, wie nach einem Jahr, haben die Flüge täglich drei, viermal in der Woche stattgefunden. Mindestens die gebucht worden sind, die sind durchgeführt worden. Aber Oktober, November und jetzt seit etwa 6. Januar so ungefähr, meint, ist wieder alles etwa gestrichen worden. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Buchst du überhaupt Leute drauf oder willst du den Finger gar nicht erst verbrennen?
Ungern, weil auf der einen Seite, wir haben natürlich sehr viele Golfer, die auf Kairo gehen. Unter das ist der Sphinx Airport eigentlich geografisch sehr gut gelegen. Hinzu kommt, dass bei Edelweiss, wo ja wirklich auch eine Golfer-Airline ist, das Golfgepäck dabei ist. Auf der anderen Seite, eben durch die mehrfachen Stornierungen und Ungewissheiten im Flugplan, erschwierigt das unsere Planung. Vor allem, wenn ein Kunde eine anschliessende Nilkreuzfahrt hat und so, dann ist das relativ schwierig und darum buchen wir die meisten auf Swiss oder auf Egyptair.
Ich habe in der Einleitung gesagt, ihr seid das Reisebüro. Stimmt das vollumfänglich oder sind ihr unterdessen fast mehr oder fast vollständig eine Reiseveranstalter?
Wir sind beides, aber Stand jetzt sind wir definitiv mehr ein Veranstalter.
Ist das von Anfang an ein bisschen deine Absicht gewesen oder hat sich das jetzt ein bisschen entwickelt über die Zeit?
Das war sicher Absicht gewesen, aber am Anfang, als ich gegründet habe, war klar gewesen, dass wir praktisch nur im Retail tätig gewesen. Aber es hat sich länger mehr geändert.
Wie hoch ist der Anteil von Stammkunden, die immer wieder kommen, die gute Erfahrungen gemacht haben mit Sphinx Travel?
Zum Glück sehr gross. Also wir haben doch eine sehr grosse Anzahl Kunden, die zum Glück nicht nur einmal im Jahr bei uns Ferien bucht, sondern zwei, drei, viermal. Und die meisten kommen in den Folgejahren wieder zurück.
Sphinx Travel hat seinen Sitz Zug. Habt ihr auch ein Ladenlokal, wo man reinlaufen kann? Oder macht ihr in der Regel das meiste telefonisch oder per Website und nur auf Anmeldung Kundengespräche?
Also Termin gibt es auch nur nach Voranmeldung. Das wird eigentlich auch sehr wenig genutzt. Ich würde sagen, 95% läuft über E-Mail und über Telefon.
Wie gross ist eigentlich euer Team?
Wir sind aktuell das Dritte. Ich gehe davon aus, dass demnächst dann etwa 40 wieder dazukommen.
Jetzt möchte ich gerne auf deine berufliche Karriere schauen, die nicht ganz linear verlaufen ist und darum auch sehr spannend ist. Du hast nach der Matur JUS studiert. Warum hast du dich für diese Studienrichtung entschieden?
Ich hatte eigentlich sicher etwa so mit 13, 14 den Traum in mir rein, Anwalt zu werden und den habe ich dann auch verfolgt.
Woher ist das gekommen?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Hast du auch nicht im Umfeld irgendwie oder in der Familie Leute gehabt?
Mal, mein älterer Bruder ist tatsächlich auch Anwalt, aber ich bin überhaupt nicht von ihm inspiriert worden. Das ist völlig unabhängig davon gekommen. Er ist ja noch 3 Jahre älter und den Traum habe ich etwa schon mit 14 gehabt. Spätestens, würde ich sagen.
Und dann hast du das Studium angefangen. Ist es wirklich so gewesen, wie du gedacht hast, wie du erhofft hast? Oder hast du gleich noch gewährleistet, ob es der richtige Weg ist?
Nein, es war von Anfang an klar gewesen, dass es der richtige Weg ist.
Was zeichnet einen guten Anwalt aus?
Das musst du andere fragen. Ich bin bis in 6 Jahren nicht mehr als Anwalt tätig.
Aber was denkst du, was muss man mitbringen, dass man funktioniert? Ich meine, du hast ja gleich viele Jahre gemacht in diesem Bereich. Ja, was sind so die wichtigsten Eigenschaften?
Ja, auf der einen Seite natürlich das Fachwissen und da muss man natürlich auch auf Leute eingehen können, zuhören. Man muss Strategien können erarbeiten, wie man vor Gericht tätig ist. Aber eben, da kommt sicher auch wieder vor, was für Anwalt das man ist. Ich bin sehr viel vor Gericht tätig gewesen. Und Verhandlungsgeschick natürlich auch sehr wichtig.
In welchem Bereich hast du Leute vor allem verteidigt oder betreut?
Ich habe eigentlich mehr oder weniger das ganze Vertragsrecht gemacht, im speziellen Arbeitsrecht und Mietrecht, habe aber auch viel Strafrecht gemacht.
Und dann hast du gesagt, du hast geschafft auf dem Beruf, bist auch in einer Kanzlei gewesen, oder Partner gewesen, sogar in einer Kanzlei. Und parallel hast du dann aber 2004 auch noch angefangen als Spieleragent im Eishockey. Wie ist es zu dem gekommen?
Zu dem ist es gekommen, dass bei mir Sport immer eine sehr grosse Leidenschaft war. Hockey habe ich zwar mehr oder weniger nur auf bescheidenem Niveau gespielt, aber nichtsdestotrotz war für mich klar, dass ich eigentlich in Anführungszeichen nicht nur als Anwalt tätig sein will, sondern auch etwas im Sport machen will. Und ja, da haben dann glückliche Umstände dazu geführt, dass ein Eishockey-Spieler, jetzt ein ehemaliger Eishockey-Spieler in unserer Kanzlei ein kaufmännisches Praktikum gemacht hat. Ich habe dann dort gemerkt, dass er mit seiner bisherigen Agentur unglücklich war. Er hat es dann mit mir probiert. Hat dann seine ganze Karriere begleiten und die Herrschaft jetzt bis Pfingsttravel.
Kommen wir nachher sicher auch noch dazu. Wie schnell hast du das nachher können weiter aufbauen und weiterentwickeln, auch das Geschäft?
Es ist eigentlich sehr schnell gegangen. Ja, dort, wo ich angefangen habe mit dem, hat es noch nicht so wahnsinnig viel gegeben, die Ähnliches gemacht haben. Ich war der einzige Anwalt, der das gemacht hat. Es ist auch heute noch so. Und ja, durch den Matthias Bieber, der jetzt bei Pfingsttravel tätig ist, habe ich natürlich auch diverse andere Spieler kennengelernt. Und ja, dann ist das Portfolio relativ stark und schnell gewachsen.
Was ist das Jobprofil eines Spieleragenten im Eishockey?
Ja, das Jobprofil in dem Sinn gibt es nicht. Das ist eigentlich ein geschützter Beruf. Also eigentlich kann das jeder ausüben. Hilfreich ist es sicher, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Hockey und wenn man ein bisschen etwas von Verträgen und Verhandlungsgeschick hat, dann schadet das auch nicht.
Jetzt gibt es ja viele, die wahrscheinlich auch als Anwalt arbeiten und mehr als ausgelastet sind in diesem Beruf und finden, ja, also meine Woche hat jetzt schon irgendwie 60 Stunden, ich mag nichts mehr nebendran machen. Du hast dann gefunden, mal jetzt da, Spieleragent wäre auch noch etwas. Bist du einer, der immer so ein bisschen neue Herausforderungen auch wieder sucht, ein bisschen die Challenge braucht?
Absolut. Ich brauche definitiv Challenge und ja, viel Arbeiten hat man noch nie etwas ausgemacht und für mich ist schon immer wichtig, dass man effizient schafft. Ich bin nicht der, der am Morgen um 9 Uhr eine Stunde in den Kaffee gegangen ist oder zwei Stunden im Mittag. Die Zeit habe ich lieber anders genutzt.
Wie schaltest du ab neben dem Job, wenn du gleich mal ein bisschen Freizeit hast und ein bisschen den Kopf durchlüften
willst? Also am besten Kopf durchlüften tue ich beim Golfen. Ja, ansonsten, das Geschäft ist natürlich schon immer irgendwo im Hinterkopf.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Und dann noch turbulente Jahre im Sinne von viel Arbeit und viele Themen auf dem Tisch, ist Anfang 2020 gekommen und dann hast du Pfingsttravel gegründet. Ja, was hat dich zu dem geritten, das zu machen?
Ja, es ist irgendwo nicht ganz einfach zu erklären. Auf der anderen Seite, so etwa mit 12 war mein erster Ferienjob im Reisebüro. Das hat mich nie ganz losgelassen. Ich hatte das Glück gehabt, durch meine Eltern eigentlich sehr viel von der Welt zu sehen, bin immer sehr viel gereist. Und auch was die Spieleragentur anbelangt, habe ich natürlich immer versucht, Wege zu finden, wie kann ich den Spielern Mehrwert generieren. Die reisen alle natürlich im Sommer und auch nach der Saison. Viele spielen Golf. Ja, und so hat es einen anderen ergeben. Und dann habe ich natürlich auch für Spieler Golfreisen angefangen zu organisieren. Und ja, irgendwann ist dann das Ganze dann ins Pfingsttravel gemündet.
Was hast du gemacht mit 12 im Reisebüro?
Ja, ich glaube, das Übliche, was man so als ersten Job macht, ein Katalog umbiegen, etikettiert und so weiter und so fort. Also Reisen gebucht habe ich noch nicht.
Und hast aber gleich so das Thema Reisen, Reisebüro über all die Jahre immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt, auch als Geschäftsidee, oder ist das später dann so weit gekommen?
Also in mir innen geschlummert hat es eigentlich immer, aber als Geschäftsidee, ganz ehrlich, habe ich es bis vor 8 Jahren nicht gehabt. Ich würde nicht sagen, dass es dann zur Hüfte ausgeschossen war, aber gleich irgendwo durch, aus dem Nichts raus, sind ja einfach gewisse Ideen mir gereift und ich habe gewusst, ich möchte die Anwaltstätigkeit nicht mehr ewig ausüben. Und ja, so hat dann eins anderen ergeben.
Warum hast du so ein bisschen die Nase voll gehabt vom Anwalt sein?
Es war eine recht abnützende Zeit, ehrlich gesagt. Eben viel gearbeitet, sehr viele Verhandlungen gehabt. Und ja, irgendwie habe ich einfach gemerkt, dass ich einen Wechsel, eine Veränderung brauche. Und keine Lust mehr gehabt, jeden Morgen um 8 Uhr vor dem Bezirksgericht oder vor dem Obergericht zu stehen.
Wann ist die Idee vom Reisebüro konkreter geworden? Wann hast du wirklich gesagt, jetzt arbeite ich darauf an?
Ja, das war im 19. Und ja, auf Januar 20 ist es dann gegründet worden.
Das war jetzt nicht gerade die allerbeste Zeit gewesen, rückblickend mit der Corona-Pandemie, die 2 Monate später losgegangen ist. Hast du es verflucht im ersten Moment, dass du auf das Thema Reisen gesetzt hast? Oder wie bist du damit umgegangen?
Nein, eigentlich ganz im Gegenteil, weil ja, wir haben dann zum Glück natürlich null Buchungen am Anfang, also sprich keine Stornos. Ich habe dann, ja, ich sage mehr oder weniger 2 Jahre Zeit gehabt, das ganze Netzwerk aufzubauen, wissen, wie man was macht, sich verschiedene Systeme kennenlernen, schauen, wie man das Geschäft am besten ja, parat macht, damit es richtig losgeht. Und ja, von dem her ist die Zeit für uns jetzt nicht einmal so schlecht gewesen, wenn man natürlich die ganze Branche extrem leiten hat und natürlich auch die persönlichen Reisen haben darunter gelitten.
Wo hast du das Know-how geholt, um eben mit diesen Sachen umzugehen und auch das Geschäft seriös aufbauen?
Also in erster Linie eigentlich selber beigebracht. Auf der anderen Seite ist natürlich immer regen Austausch mit Kollegen aus der Branche. Und bevor ich gegründet habe, habe ich auch mit ehemaligen Inhabern von Reisefirmen Infos reingeholt und Ratschläge reingeholt.
Wann hast du das Gefühl gehabt, mal, jetzt fliegen wir, jetzt sind wir richtig angekommen?
Es ist eigentlich schon relativ schnell gekommen. Eben logisch, die ersten 2 Jahre ist herzlich wenig bis gar nichts passiert. Aber dann schon das 3. Jahr, also für uns eigentlich Jahr 1 nach Corona, ist extrem gut gegangen. Das 4. ist dann ein bisschen ja, Konsolidierung gewesen, aber das 5. Jahr dann wieder extrem stark angezogen. Und ich bin sicher sehr positiv, schaue in die Zukunft.
Hast du am Anfang schon ein kleines Team gehabt oder bist du noch ganz allein gewesen am Anfang?
Ganz am Anfang allein, aber wir sind dann relativ schnell das 2. und nachher auch das 3. gewesen.
Jetzt sind wir 6-jährig rund. Wie zufrieden bist du, wie es läuft?
Wirklich sehr zufrieden. Hängt sicher auch mit der Situation in Ägypten zusammen, dass das extrem stark angezogen hat. Aber auch mit den Golfreisen ja, ist letztes Jahr extrem viel gegangen, jetzt auch Januar. Ja, wie es so häufig ist im Januar, ist extrem gut gelaufen.
Wenn du jetzt ein bisschen quantifizieren von deinem Job vom Spieleragent, den du immer noch machst, und vom Reisebürochef, wie teilst du das etwa auf vom Pensum?
Ja, sehr schwierig zu sagen, wahrscheinlich beide etwa 80, 80 oder 70, 70. Also ich arbeite sicher weit mehr als 100%. Und ja, aber das Gute ist, ich kann natürlich beides ortsunabhängig machen. Auch wenn ich in Ägypten bin, wo ich wirklich sehr viel Zeit verbringe, Telefon, E-Mail geht natürlich für beide Firmen in einem auf.
Wie häufig bist du in Ägypten?
Ja, im Schnitt etwa 2-3 Monate im Jahr.
Woher kommt das eigentlich, dass du auf Ägypten gesetzt hast? Gibt es da Wurzeln auch in das Land?
Ja, meine Mutter ist Ägypterin, darum ja, kenne ich die Kultur, habe sehr viele Familien drin, rede auch die Sprache. Von dem her ja, liegt Ägypten auf der Hand bei uns.
Ist das naheliegend gewesen, dass du sagst, wenn ein Reisebüro, dann spielt Ägypten eine grosse Rolle?
Das ist völlig klar gewesen, ja.
Was würdest du sagen, was hilft dir dein Know-how im rechtlichen Bereich, sprich als Anwalt oder ehemaligen Anwalt unterdessen, auch im Reisebusiness?
Ja, ich glaube, so ein Know-how schadet in keinem Job. Ja, ich meine, natürlich hast du als Veranstalter sehr viele Verhandlungen, Vertragsverhandlungen, die du machen musst, Verträge, die du lesen und prüfen musst. Ist klar, die meisten Hotel- und Dienstleister haben natürlich solche ihre Standardverträge, aber es gibt auch gleich wieder mal Sachen, die ich abändern muss, weil ja, alles können wir dann nicht akzeptieren.
Ist der Schorsch Müller ein harter Verhandler?
Ich gehe davon aus.
Gehört wahrscheinlich dazu, wenn man gute Konditionen möchte, oder?
Definitiv.
Inwiefern profitiert der Reisebüroinhaber Müller vom Spieleragent Müller und umgekehrt?
Also der Reisebüroinhaber profitiert sicher, indem er in der Spieleragentur natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut hat. Ja, sehr viele Personen, die gerne gehen in die Ferien, die grossteils auch golfen. Von dem her profitieren wir sicher. Umgekehrt ja, profitieren natürlich die Spieler von unseren Dienstleistungen auch von sehr attraktiven Konditionen.
Wie viele Spieler hast du aktuell noch unter Vertrag?
Es sind um die 80.
Du hast vorhin den Matthias Bieber angesprochen, ehemaliger Spitzen-Eishockeyaner, in der Schweiz auch Nazi-Spieler gewesen, der jetzt bei dir arbeitet. Kannst du das noch ein bisschen nachzeichnen, den Weg, wie es dann wirklich so weit gekommen ist, dass du gesagt hast, mal, dich möchte ich auch bei mir im Reisebüro?
Ja, also er hat seine Karriere gerade auch mit Ausbruch von Corona beendet, aber dann mehr aus gesundheitlichen Gründen. Dann ist klar gewesen, dass er in meiner Agentur wird arbeiten für die Spielerweiterentwicklung und Scouting. Und als er angefangen hat, habe ich ihn gefragt, ob er, also habe ihn mitgeteilt, dass ich ein Reisebüro gegründet habe und habe ihn gefragt, ob er da Lust hat mitzumachen. Er hat ihn schon ein bisschen die Augen vertreten und dachte, du bist jetzt komplett durchgefallen. Aber haben gesagt, du, schau, es ist ein Dörfchen, kein Müsen. Er hat es dann probiert, hat natürlich umgekehrt auch nicht gewusst, ist es etwas, was ihm gefällt, ist es etwas, auch, was er kann. Weil er von Hockey keine Ahnung hat, das habe ich gewusst. Aber die Reisebranche, ja, gewusst, dass er auch gerne reist und viel gereist ist. Aber er hat das ausprobiert und ganz ehrlich, er macht einen hervorragenden Job. Und ja, ich bin Gott froh, er ist in unserem Team.
Wie sieht das aus? Du hast vorher jetzt gesagt, kommt womöglich noch jemand dazu. Ich nehme dich an, wenn ein sehr ehrgeiziger Mensch war, gerade auch wenn es ums Berufliche geht. Hast du noch grössere Vision im Sinne von Wachstum? Oder was schwebt dir vor? Wo soll Sphinx Travel in 5 Jahren sein?
Ja, Sphinx Travel soll in 5 Jahren sicher ein bisschen grösser sein wie jetzt. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt die Ambition habe, dass wir irgendwie in 5 oder 10 Jahren dann irgendwie 50 Leute sind. Aber ich will sicher auch ein bisschen breiter abstützen. Irgendwann ist dann sicher mal der Zeitpunkt da, wenn ich vielleicht nicht mehr 140 oder 160% arbeiten möchte. Darum will ich sicher ein bisschen breiter abstützen und ja, das Team vergrössern.
Hast du am Anfang eigentlich dafür müssen kämpfen, auch um die Anerkennung? Weißt du, dass man dich nicht so wahrnimmt, ah, schau, der Spieleragent macht nebenher noch ein bisschen Reisebusiness? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Überhaupt nicht. Also ich tausche mich immer wieder mit vielen Leuten aus der Branche und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie irgendwie das Gefühl bekommen, du, was macht denn der, da hat er keine Ahnung. Ja, und wenn es so wäre, dann kann ich sehr gut damit umgehen. Ja, das Maßgebende für uns ist die Kundenzufriedenheit und die ist extrem hoch und das treibt uns an und ist ein grosser Ansporn, weiterzumachen.
Wie häufig bist du selber an Branchenevents unterwegs oder eben im Austausch mit anderen Leuten aus der Branche?
Eben Austausch wirklich sehr viel, sowohl in der Schweiz, aber auch international. Branchenevents, ja, wenn es Zeit erlaubt, ja, sehr gern. Auf der anderen Seite bin ich halt wirklich sehr, sehr viel unterwegs und da erlebt es halt leider nicht mehr so wahnsinnig viel, an diesen Branchenevents teilzunehmen.
Wie heisst der Schorsch Müller im Flugzeug? Fliegst du immer Business, eben weil du auch viel Langstrecke fliegst etc.? Oder was ist dir wichtig an Komfort auch unterwegs, 6 Flug oder Hotel?
Also in Europa fliege ich in der Regel Economy. So eine 1,5-2 Stunden Flug kann ich trotz meiner Größe noch gut aushalten. Aber sobald es in eine Langstrecke geht, ist Eco für mich definitiv kein Thema. Ja, das, auf der einen Seite gönne ich mir den Komfort, auf der anderen Seite, wenn du eine Zeitverschiebung hast und in der Regel muss ich dann im Ausland dann auch arbeiten, dann komme ich gerne ein bisschen ausgeruht an. Und da ist ein Flat-Seat essentiell.
Jetzt haben wir vorher erfahren, dass du sehr viel zu Ägypten bist. Welche sind andere Länder, die dir sehr gut gefallen, wo du auch gerne Ferien machst oder nach einem beruflichen Einsatz noch ein paar Tage anhängst?
Das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Es gibt in dem Sinn für mich nicht irgendeine so die Destination, wo ich sage, da könnte jetzt oder möchte ich jedes Jahr wieder zurückgehen. Es kommt immer darauf an, aus welchem Grund ich noch mit angegangen. Meistens schon irgendwann noch Golf im Hintergrund. Grundsätzlich gehe ich lieber in den Süden, an die Wärme. Auf der anderen Seite sind für mich halt Irland und Schottland schon absolute Golferparadies. Aber ich tue natürlich wenig, aber sicher gerne mal in die Malediven gehen, wenn es noch ohne Golf ist.
Wenn du sagst Golferparadies, Irland, Schottland, was zeichnet die Länder aus?
Also erstens mal durch die Anzahl Golfplätze, die sie haben, durch Tradition. Und ja, ich sage, die sogenannten Links-Courses, so Golfplätze an der Küste, die unglaublich spektakulär sind, das sind Plätze, ja, wo man weltweit eigentlich sehr weit suchen muss.
Gibt es Länder auf deiner Bucketlist, wo du unbedingt einmal noch hin möchtest, wo du noch nicht gewesen bist, wo du sagst, irgendwann sollte das mal noch klappen?
Ja, definitiv Japan, das ist nächstes Jahr auf der Traktandenliste.
Schorsch, wir steuern schon auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Als ich als Neuling in die Reisebranche gekommen bin, hat mich am meisten überrascht, dass
in der Branche eigentlich ziemlich jeder extrem hilfsbereit war.
Etwas, was mich in der Reisebranche mehr begeistert als in der Juristerei, ist
alles.
Und meine nächste Reise geht auf
Vietnam.
Schorsch Müller, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Danke vielmals für die Einladung und auch euch alles Gute.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über regelmäßigen Besuch auf travelnews.ch. Ciao miteinander.